Der erste dokumentierte Serienmörder Spaniens fasziniert bis heute die Menschen und die Wissenschaft. Mythen und Legenden ranken sich um seine Person, denn Roma Santa war der erste Mensch, der von sich selbst behauptete, ein Werwolf zu sein. War er wirklich von einem Fluch besessen und verwandelte sich zu Vollmond in eine unbeherrschbare Bestie? Oder war seine Geschichte nur eine kluge Taktik? Am 8. November 1809 wird Roma Santa in Requejo, einem kleinen Dorf bei Orense im Nordwesten Spaniens, geboren. Allerdings als Manuela. Die Geburt war erschwerlich, sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Doch danach steht auch der Dorfarzt vor einer Schwierigkeit. Welches Geschlecht hat das Neugeborene? Er bestimmt, dass das Kind ein Mädchen sei und die Eltern nennen sie Manuela. Die Roma Santas sind Bauern in einem kleinen Dorf. Allerdings sind sie für ihren Stand recht wohlhabend und privilegiert. Sie behandeln die kleine Manuela, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts normal für ein Mädchen ist. Sie wird erzogen und gekleidet wie ein Mädchen, aber das bedeutet auch, dass Manuela wenig Liebe in der Familie erfährt. Die Jungen der Roma Santas werden hingegen liebevoller behandelt und nicht ignoriert wie Manuela. Sie können schließlich auf dem Bauernhof mit anpacken und für die Familie arbeiten. Doch Roma Santa ist immer anders als die anderen Kinder in der Familie. Im Alter von 6 Jahren ändert sich dann alles. Die Ärzte stellen fest, dass das Kind wohl doch ein Junge sei. Dementsprechend wird er von einem Tag auf den anderen in der Familie wie ein Junge behandelt. Ohne dass die Eltern mit dem Kind darüber sprechen. Sie erziehen ihn als jung und kleiden ihn auch so. Mit 8 Jahren ändern die Eltern den Eintrag im Kirchenregister. Aus Manuela wird Manuel. Die Möglichkeit zu fragen, wie es sich fühlt, wird damals nicht in Betracht gezogen. Viele Psychologen halten daher heute die frühe Verwirrung des Kindes für den Auslöser einer späteren Psychose. Bis heute untersuchen Forensiker und Psychologen diesen Aspekt des Falls. Roma Santa hatte im Erwachsenenalter typisch männliche Körperbehaarung und Bartwuchs. Doch mit nur 1,37 Meter bzw. 1,49 Meter, je nach Überlieferung, war Manuel ungewöhnlich klein. Er wird mit feinen weiblichen Gesichtszügen und schmächtiger Statur beschrieben. Bei modernen Untersuchungen des Schädels stellen die Experten fest, dass die Form und Maße seines Schädels dem einer Frau entsprachen. Spanische Forensiker untersuchen 2012 den Fall erneut und vermuten, dass Manuel Blanco Roma Santa eine seltene Form der Intersexualität hatte. Mutmaßlich hatte Roma Santa weibliche Geschlechtsorgane und gleichzeitig eine hohe Ausschüttung an Testosteron. Das würde nicht nur den Bartwuchs und die Körperbehaarung erklären, sondern auch bei Mädchen eine äußerliche Vermännlichung des Körpers, ein androgenitales Syndrom, eine dadurch vergrößerte Klitoris, könnte fälschlicherweise für einen Penis gehalten werden. Roma Santa wächst in einer Zeit auf, in der Spanien gebeutelt ist von Napoleons Krieg auf der Iberischen Halbinsel. Auch wenn die Familie Roma Santa nicht so stark unter der Mittellosigkeit leidet, herrscht besonders auf den Dörfern Spaniens Hunger und Armut. Doch es ist auch die Zeit, die spanische Folklore stark beeinflusst. Immer wieder erzählen sich die Menschen Geschichten über Hexen und Männer, die vom Teufel besessen sind und im Wald leben. Besonders beliebt sind die Geschichten über unheimliche Wesen, die angeblich Kinder töten, um aus ihrem Fett Seife und Heilmittel herzustellen. Die sogenannten Sacamantecas, eine Art spanische Boogeyman, mit deren Erzählung Erwachsene den Kindern gutes Benehmen beibringen wollen. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, wer oder was die Sacamantecas gewesen sein sollen. Es gibt die Version, dass die Sacamantecas Aussätzige seien, die in den Wäldern der Dörfer leben würden und sich als Bettler verkleideten. Sie werden von einem reichen Mann angeheuert, der ein krankes Kind hat und nur das Blut gesunder Kinder kann seines heilen. In einer anderen Überlieferung sind die Sacamantecas Monster in menschlicher Form, die in abgeschiedenen Gebieten leben und sich von menschlichem Fett ernähren sollen. Die Legenden über die Sacamantecas sind bis heute fest verankert in der spanischen Folklore. Auch Manuel Blanco Roma Santa wächst mit diesen unheimlichen Geschichten auf, ohne zu wissen, dass er einmal selbst Teil dieser Folklore werden soll. Roma Santa ist zu klein und zu schmächtig, um wie die anderen Jungen auf den Feldern zu arbeiten. Er ist anders als die anderen Kinder, nicht nur optisch. Manuel Blanco Roma Santa interessiert sich schon früh fürs Nähen, Sticken und Kochen. Da er von den anderen Kindern im Dorf ausgeschlossen wird, verbringt er viel Zeit mit einem Pfarrer. Roma Santa ist wissbegierig und der Pfarrer bringt ihm Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Ein sehr seltenes Privileg in der damaligen Zeit und in der spanischen Provinz. Nur die wenigsten Erwachsenen in seinem Dorf sind des Lesens und Schreibens mächtig. Als Roma Santa erwachsen ist, scheint zunächst alles, als würde er ein normales Leben führen. Er arbeitet als Schneider und ist wegen seiner Handwerkskünste und seiner Intelligenz vor allem bei Frauen beliebt. Mit 21 Jahren heiratet er, doch sein Glück ist nicht von langer Dauer. Nach 3 Jahren verstirbt seine Frau plötzlich und unter ungeklärten Umständen. Die Dorfbewohner haben Mitleid mit ihm und er bekommt zahlreiche Trauergeschenke. Roma Santa, der schon nie leicht im Leben hatte, hat nun auch noch seine Frau verloren. Für ihn beginnt mit dem Tod seiner Frau allerdings sein neues Leben. Ihn zieht es weg aus dem kleinen Dorf und er beginnt als fahrender Händler zu arbeiten. Die perfekte Tarnung für seine Taten. Roma Santa reist durch die kleinen Städte und Dörfer Spaniens. Er verkauft Stoffe, Kochtöpfe, Seifen und selbstgebraute Tinkturen gegen Krankheiten. Für die armen, einfachen Menschen in den kleinen Dörfern ist Manuel Blanco Roma Santa eine schillernde Erscheinung. Er beeindruckt sie mit seinem Intellekt und seiner charmanten Art. Er ist wie ein Paradiesvogel aus einer anderen Welt, der in das trostlose Leben der Menschen duftende Seifen und feine Stoffe bringt. Auch Roma Santa sieht so anders aus als sie. Er trägt keine trostlose Kleidung, er ist immer herausgeputzt und hat lange Locken. Viele nennen ihn liebevoll El Caniche, den Pudel. Immer wieder wird er gesehen, wie er die Frauen umschmeichelt, die entzückt sind von seinen geschneiderten Kleidern. Im Jahr 1844, als Roma Santa 35 Jahre alt ist, gerät er das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er hat Schulden gemacht und ein Gerichtsvollzieher suchte Roma Santa auf. Nur wenige Tage später findet man die Leiche des Mannes im Wald. Er wurde angefressen. Der Gerichtsvollzieher wird das letzte Mal zusammen mit Roma Santa gesehen. Kann wirklich der kleine, schmächtige Mann für diese Gräueltaten verantwortlich sein? Oder sind es doch Wölfe, die über den Gerichtsvollzieher hergefallen sind? Das Gericht in León sieht es als erwiesen an, dass Roma Santa für den Mord verantwortlich ist. Doch bestraft dafür wird er nie. Bevor die Polizei ihn aufsuchen kann, ist er geflohen und reist unter einem falschen Pass und dem Namen Antonio Gomez weiter. In Abwesenheit von Roma Santa wird er wegen Rebellion gegen die Justiz zu 10 Jahren Haft verurteilt, doch niemand kann den gesuchten Straftäter ausfindig machen. Er weiß, dass ihm eine 10-jährige Haftstrafe erwartet und begibt sich deshalb auf die Flucht. Trotz des Durchsuchungs- und Haftbefehls und seines auffälligen Aussehens durch seine Körpergröße gelingt es ihm Jahre, an der Grenze von Portugal unterzutauchen. Er schlägt sich mit vielen verschiedenen Berufen durch. Meist befreundet er sich mit den Frauen in den jeweiligen Dörfern und übernimmt Aufgaben, die für Männer zur damaligen Zeit unüblich sind. Er stellt Garn her, putzt, kocht und bastelt mit den Frauen. Auf den Höfen, auf denen er Arbeit findet, tut er alles, was man von ihm verlangt. Nur Tiere schlachtet er nicht. Roma Santa könnte kein Blut sehen. In Alares, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Galizien, lernte die 47-jährige Manuela García und ihre 15-jährige Tochter kennen. Manuela hatte nie Glück mit Männern. Ihr erster Ehemann starb, ihr zweiter verließ sie wortlos. Roma Santa umgarnt sie, doch so sehr sie sich gegen seine Liebesbekundung wehrt, kann sie ihm letztendlich nicht widerstehen. Sie tut alles für ihn, vor allem als Roma Santa ihr sagt, er hätte Geldprobleme. Sie lässt sich schließlich von ihm überreden, ihr Haus im Nachbarort zu verkaufen. Am 30. März 1846 macht sich Manuela García auf den Weg, um ihr Haus zu verkaufen. Als sie wieder zurück nach Alaris kommt, ist ihre 15-jährige Tochter Petra verschwunden. Manuela kann sich nicht erklären, wo ihre Tochter ist, und niemand hat sie gesehen. Doch Roma Santa kann mit der ungebildeten Mutter sein Spiel spielen. Er erzählt ihr, dass er Petra nach Santander gebracht hätte. Dort würde sie für einen Priester arbeiten. Manuela glaubt ihm. Sie weiß nicht, wo Santander liegt und dass Alariz und Santander mehr als 500 Kilometer entfernt liegen. Eine Strecke, die für damalige Verhältnisse eine halbe Weltreise ist. Immer wieder erzählte auch Manuela von der vielversprechenden Stadt Santander, einer echten Stadt, in der es Häuser und Märkte geben soll und der es das Leben so anders sei als auf den verarmten Dörfern. Manuela ist ganz angetan von dem, was ihr Manuel Blanco Roma Santa über die verheißungsvolle Stadt erzählt. Sie willigt schließlich ein, ihrer Tochter nach Santander zu folgen. Der freundliche Roma Santa bietet ihr sogar an, sie dorthin zu begleiten. Seitdem wurde Manuela Garcia nie wieder gesehen. Kurz nach ihrer Abreise kursiert die Angst in Manuelas alter Heimat. Man findet Leichen im Wald. Höchstwahrscheinlich wurden sie von Wölfen zerfleischt. Doch wer sind die Toten? Sie sind so schlimm zugerichtet, dass sie nicht mehr zu erkennen sind. Es kursieren die Gerüchte, dass es vielleicht Manuela Garcia und ihre Tochter Petra sein könnte. Schließlich hat man seit Wochen nichts mehr von ihnen gehört. Doch hat ein Mensch ihnen das angetan? Oder waren es Wölfe? Die Erleichterung ist schließlich groß, als Manuel Blanca Roma Santa zurück nach Alariz kommt. Er versichert den besorgten Dorfbewohnern, dass es Manuela und ihrer Tochter ausgezeichnet in der weit entfernten Stadt gehen würde. Sie hatten dem Priester, für den sie dort arbeiteten, sogar einen Brief diktiert, den er mitgebracht hatte. Darin schwärmt sie von Santander und wie schön es sei, dort zu leben. Dass dieser Brief von Roma Santa selbst geschrieben ist, um seinen Mord an Manuela und ihrer Tochter zu vertuschen, ahnt damals niemand. Die jüngere Schwester von Manuela, die 34-jährige Benita, ist ganz angetan von den Worten, die ihre Schwester ausrichten lässt. Der freundliche Roma Santa bietet ihr und ihrem 10-jährigen Sohn an, die beiden ebenfalls nach Santander zu bringen. Auch sie werden nie wieder gesehen. Ihre Nachbarin Antonia ist nach seiner Rückkehr begeistert davon, wie gut es Benita, Manuela und ihren Kindern in der fernen Stadt gehen würde. Antonia beginnt eine Romanze mit Roma Santa, bis er schließlich auch sie überzeugen kann, gemeinsam mit ihrer Tochter die Reise anzutreten. Wochen später kommen Manuel Blanco und Roma Santa wieder zurück ins Dorf. Erneut berichtet er, wie gut es den Frauen und ihren Kindern in Santander gefallen würde. Auch Manuelas ältere Schwester Josefa ist nun überzeugt von den charmanten Reisenden, der schon ihren Schwestern ein besseres Leben in der Stadt organisiert hatte. Sie schickt zuerst ihren 21-jährigen Sohn José mit Roma Santa los. Als er wiederkommt, hat er erneut Briefe dabei, die der Sohn diktiert hat. Sag den anderen, dass ich sage, dass man ihnen trauen kann und man ihm alles geben soll, was er für die Reise verlangt. Josefa hört auf ihren Sohn. Wie die anderen Opfer zuvor verkauft sie ihre Habseligkeiten und übergibt Roma Santa das ganze Geld. Danach verschwindet auch sie ins verheißungsvolle Santander und wird nie wieder gesehen. Und auch die 12-jährige Maria Dolores ist plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr auffindbar. Innerhalb von 4 Jahren verschwinden in den Dörfern um Alariz insgesamt 9 Menschen. Sie alle sind eine leichte Beute für Manuel Blanco Roma Santa. Es sind alles alleinstehende Frauen und ihre Kinder. Es dauert eine Zeit, bis die anderen Dorfbewohner bemerken, dass eine nach der nächsten spurlos verschwindet und jede von ihnen Kontakt zu Roma Santa hatte. Für ihn ist das zunächst ein leichtes Spiel. Er fälscht Briefe, die den Anschein erwecken, dass die Frauen und Kinder glücklich in Santander seien. Das, was er schreibt, kann sowieso niemand im Dorf lesen. Alle ihre Besitzer verkaufen die Frauen vor ihrer Abreise in die ferne Stadt. Das Geld nimmt sich allerdings Roma Santa. Nur ihre beste Kleidung nehmen sie auf ihre Reise mit, doch auch dafür hat der gebildete Roma Santa einen perfekten Weg gefunden, um diese mit Gewinn loszuwerden. Als reisender Händler fährt er in andere Orte und Dörfer und verkauft für gutes Geld die schönsten Kleider. Alles Dinge, die einst seinen Opfern gehörten. Roma Santa fühlt sich sogar so sicher, dass er die Sachen seiner Opfer, die er nicht in anderen Dörfern los wird, zurück nach Alariz nimmt. Er erzählt den Menschen, dass die Verwandten in Santander nun so reich seien, dass sie die Sachen gar nicht mehr bräuchten. Eine der Schwestern hätte sogar in der Lotterie gewonnen und die Kinder würden nun bald an der Universität studieren. Die Leute sind fasziniert vom neuen Leben derer, die er nach Santander gebracht hat. Sie haben es dort gut, viel besser als an Alaris, in dem langsam die Angst umgeht. Immer wieder werden nämlich menschliche Überreste in den Wäldern ums Dorf gefunden. Die Menschen sind so schlimm zugerichtet, dass niemand erkennen kann, wer sie waren. Ein aggressives Wolfsrudel muss seit Jahren schon sein Unwesen dort treiben und immer wieder neue Opfer reißen. Doch wer sind sie? Schließlich fehlt niemand im Dorf, außer die neuen Frauen und Kinder, denen Rollo Massanta ein besseres Leben beschert hat. Doch noch etwas macht den Menschen Angst. Alaris liegt nahe der portugiesischen Grenze. Dort jenseits der Hügel soll es einen Sacramento geben. Immer wieder kommt das Gerücht auf, dass in Portugal ein Mann das Fett menschlicher Körper an Apotheken verkauft. Diese Substanz ist so unfassbar wertvoll, weil ihr magische Kräfte zugesprochen werden. Besonders das von Kindern soll von extrem hohem Wert sein. Das bedeutet nicht nur, dass jemand in ihrer Gegend sein muss, der Menschen tötet, um aus ihren Fetten Seifen und Tinkturen herzustellen. Dieser Mann muss auch sehr wohlhabend sein. Schnell verbreitet sich das Gerücht, dass vielleicht Manuel Blanco Roma Santa dahinter stecken könnte. Er ist der Letzte, mit dem die verschwundenen Frauen und Kinder zuletzt lebend gesehen werden. Und Roma Santa ist stets bestens gekleidet und scheint Geld zu haben. Auch José, der Bruder der angeblich nach Santander gereisten Schwestern Manuela, Benita und Josefa, ist misstrauisch gegenüber Roma Santa. Er ist der einzige von den vier Geschwistern, dem er nicht anbot, ihn nach Santander zu bringen. Außerdem sieht José, dass Roma Santa das Messer seiner Schwester Josefa besitzt. Unter keinen Umständen hätte sie das Messer verschenkt. Gegenüber der Polizei sagt er, dass das der Moment war, in dem ihm bewusst wurde, dass Roma Santa der Sacramenteca sein muss. Aber auch Manuel Blanco Roma Santa muss geahnt haben, dass er nicht mehr lange die Fassade aufrechterhalten kann. Immer wieder kommt er durcheinander in seinen Geschichten und Lügen über den Verbleib derjenigen, die er nach Santander gebracht hat. Außerdem hat er sich auf seinen Reisen viele Feinde gemacht, die hinter ihm her sind, weshalb er sich entschließt, erneut die Flucht anzutreten. Mit einem gefälschten Pass verlässt er die Provinz Galizien in Richtung Süden. Doch weit kommt er nicht. Am 2. Juli 1852 wird Roma Santa auf einem Acker bei Toledo erkannt und festgenommen. Er gesteht insgesamt 13 Morde, doch er beteuert, dass er nicht anders kann. Er sei ein Werwolf. Die Sagen, Mythen und Erzählungen von Werwölfen gehen weit zurück in der Geschichte. Auch Roma Santa wächst mit den Legenden über Wolfsmenschen auf und ihrer Lykantrophie, der Verwandlung zwischen Mensch und Wolf. Die meisten Überlieferungen berichten von einem Mann, der einen Pakt mit dem Teufel einging und von ihm einen Gürtel aus Wolfsfell erhielt, durch den er sich in das Raubtier verwandeln kann. Das älteste übermittelte Zeugnis eines Werwolfs geht auf den Gilgamesch-Epos aus dem babylonischen Raum zurück, in dem die Göttin Ishtar einen Schäfer in einen Wolf verwandelt. Ebenfalls ist in der griechischen Mythologie bekannt, dass Zeus den König Lykaon in einen Wolf verwandelte. Auch bei den Skythen, einem nördlich des Schwarzen Meeres lebenden Reitervolk, ist es Brauch, sich bei kultischen Festen ein Wolfsfell umzuhängen und so mit einem wolfsgestaltigen Gott zu vereinen. Besonders im Mittelalter war der Glaube an den Werwolf in Europa weit verbreitet. Die Menschen fürchteten sich vor Hexen und Kreaturen, denen magische Fähigkeiten zugesprochen wurden. Neben den bekannten Hexenprozessen fanden auch Werwolfprozesse statt, bei denen tausende unschuldige Männer verurteilt und hingerichtet wurden. Besonders Außenseiter der Dorfgemeinschaft wurden bezichtigt, Werwölfe zu sein. Ebenso wurden Tollwuterkrankte für potenzielle Werwölfe gehalten, da sie die gleichen Symptome zeigen wie Werwölfe bei ihrer angeblichen Verwandlung. Sie beißen wild um sich, haben Angst vor Wasser und gleichzeitig großen Durst und leiden unter Spastiken. Einer der bekanntesten Werwolfprozesse findet 1589 in Bedburg bei Köln statt. Der Bauer Stubbe wird zusammen mit seiner Tochter und seiner Frau bezichtigt, ein Werwolf zu sein und 13 Kinder getötet zu haben. Zusammen mit seiner Teufelin und seinem Kind wird Stubbe hingerichtet. Ein weiterer Fall ist der des Viehhirten Johann Huke aus dem frühen 17. Jahrhundert. Der Einbrötler war Tierarzt und ihm wurden magische Fähigkeiten zugeschrieben, sodass Bauern ihr Vieh zum Schutz vor Wölfen von ihm segnen ließen. Als der Wolfsbann allerdings einmal fehlschlug, beschuldigte der Bauer ihn, dass Johann Huke als Werwolf sein Vieh gerissen hätte. Unter Folter musste er die Tat gestehen und wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 1685 erlangen die Legenden um Werwölfe in Deutschland erneut Popularität. Denn der Wolf von Ansbach versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Es handelt sich dabei um einen Wolf, der Menschen angreift und Kinder tötet. Wahrscheinlich aus Mangel an Wild. Die Bürger in Ansbach vermuten, dass der verstorbene und betrügerische Burggraf Michael Leicht in einen Werwolf verwandelt wurde. Er hätte auch bei seinem eigenen Begräbnis zugesehen und würde nachts als Werwolf in einem weißen Tuch gehüllt erscheinen und vom Teufel besessen sein. Als die Dorfbewohner den Wolf jagen, fällt dieser in einen Brunnen, wo er von den Bewohnern getötet wird. Der Körper des Wolfes wird an einem eigens errichteten Galgen am Nürnberger Berg in der Nähe von Ansbach aufgehängt. Mitte des 18. Jahrhunderts erlangt im Süden Frankreichs die Bestie von Gévaudan grausige Berühmtheit. Zwischen 1764 und 1767 sollen dem Raubtier etwa 100 Kinder und Frauen zum Opfer gefallen sein. Nur wenige überlebten den Angriff der Bestie und bekamen es zu Gesicht. Schnell kamen die Gerüchte in den französischen Dörfern der Region auf, dass die mysteriösen Angriffe nicht von einem wilden Tier kommen, sondern von einem Werwolf. Doch seltsam war es, dass die Opfer nicht nur Bisswunden hatten, sondern auch Schnittwunden. War die Bestie vielleicht doch ein Serienmörder, der zusammen mit einem wilden Tier tötete? Nachdem das Monster 3 Jahre die Gegend in Angst versetzte, wurde die Bestie angeblich erlegt. Heutzutage glauben Wissenschaftler, dass die Bestie von Gévaudan eine Mischung aus Wolf und Dogge war, wodurch das Tier große Kraft und Aggressivität hatte. Doch vollständig geklärt, was die Bestie war, wurde es nie. Bis heute sind die Legenden und Mythen über Werwölfe Teil der Populärkultur. Auch Manuel Blanco Roma Santa wächst mit den Geschichten über die verfluchten Männer auf, die sich bei Vollmond in einen Wolf verwandeln würden. Ihr Gesicht wölbt sich zur Wolfsschnauze, die Zähne formen sich zu einem Raubtiergebiss und Haare sprießen ihnen am ganzen Körper. Umso erstaunlicher ist es auch heute noch, was Roma Santa nach seiner Festnahme zu Protokoll gab. Das, was Manuel Blanco Roma Santa dem Polizisten und vor Gericht erzählt, wird bis heute in Spanien viel diskutiert und ist Teil der Legenden und Mythen des Landes. Seit seinem 13. Lebensjahr würde ein Fluch auf ihm lasten. Er sei halb Mensch, halb Tier. Vor Gericht sagt er dazu, das erste Mal, dass ich mich verwandelt habe, war in den Bergen von Cusu. Ich stieß auf 2 wilde Wölfe. Ich fiel plötzlich zu Boden und bekam Krämpfe. Ich drehte mich 3-mal um mich selbst und ein paar Sekunden später war ich selbst ein Wolf. Ich war 5 Tage lang mit den anderen Beinen unterwegs, bis ich zu meinem eigenen Körper zurückkehrte, dem, den Sie heute vor sich sehen, Euer Ehren. Die anderen beiden Wölfe kamen mit, von denen ich dachte, dass sie auch Wölfe waren, und verwandelten sich in menschliche Form. Sie waren aus Valencia. Einer hieß Antonio und der andere Don Gennaro. Auch sie wurden verflucht. Wir haben eine Reihe von Menschen angegriffen und gegessen, weil wir hungrig waren. Eine Tatwaffe hätte er für keinen seiner Morde benötigt. Roma Santa hätte die Frauen und Kinder mit seinen Klauen und Zähnen zerfleischt. Bei seiner Verhaftung trug er einen Mondkalender bei sich. Den bräuchte er, um zu wissen, wann seine Verwandlung, von denen er seit seinem 13. Lebensjahr geplagt war, einsetzen. Die Verwandlungen kündigten sich bei Roma Santa und den beiden anderen Männern mit Zuckung an. Wir zogen uns nackt aus und wälzten uns auf dem Boden. Dann setzte die Verwandlung ein. Wir griffen unsere Beute an und verschlangen sie bis auf die Knochen. Manchmal dauerte der Zustand unserer Verwandlung 8 Tage an. Wenn wir wieder menschlich und bei Sinnen waren, weinten wir über unsere Taten. Im September 1852 beginnt der einjährige Prozess gegen Manuel Blanco Roma Santa. Es wird einer der spektakulärsten Gerichtsverfahren des 19. Jahrhunderts, über das sogar weltweit berichtet wird. Es ist der erste Prozess in der Kriminalgeschichte, in dem ein Mensch behauptet, ein Werwolf zu sein und damit seine Morde begründet. Bis heute sind er und seine Taten ein Rätsel und Kriminologen diskutieren auch heute noch über seine Morde. War Roma Santa psychisch krank und litt er an einer Psychose, dass er selbst von sich dachte, ein Werwolf zu sein? Oder war er so gewieft, dass er die Sagen und Legenden um die mystischen Tiere in der Hoffnung nutzte, freigesprochen zu werden? Vor Gericht konnte er schließlich nicht mehr vorführen, wie er sich verwandelt hätte, denn kurz nach seiner Verhaftung war er vom Fluch befreit. Auch die Psychiater seiner Zeit waren mit Roma Santa überfordert. Einige deuteten seine Symptome als Monomanie, ein partieller Wahnsinn. Die Gerichtsgutachter sehen das allerdings nicht so. In den 2000-seitigen Akten seines Prozesses steht, dass er weder verrückt noch schwachsinnig noch monomanisch war. Seiner Werwolf-Geschichte glauben sie nicht. Er hätte kalkuliert gehandelt und seine Opfer geplant ausgesucht. Er tötete nur alleinstehende Frauen und ihre Kinder, deren Verschwinden nicht sofort auffiel. Er überlegte sich sogar Ausreden, damit niemand Verdacht schöpfte, und fälschte Briefe, um die besorgten Verwandten zu beruhigen. Sein Motiv sei Habgier gewesen. Er bereicherte sich finanziell an den Frauen und um seinen Raub zu verschleiern, tötete er seine Opfer. Sein Verteidiger gibt vor Gericht indes zu bedenken, dass ein Geständnis allein noch keinen Mörder macht. Für ihn gibt es zu wenig belastende Beweise, die Roma Santa als Täter überführen. Es gibt lediglich Zeugenaussagen, denn die im Wald gefundenen Knochen sind nicht zu identifizieren, sodass er bezweifelt, dass es sich dabei überhaupt um die verschwundenen Frauen und Kinder handelt. Seines Erachtens nach läge das wahre Übel in der ländlichen Herkunft von Roma Santa. Dort gab es immer noch die Legenden über mystische Wesen, Werwölfe und die Sacramentecas. All das hätte dazu geführt, dass Manuel Blanco Roma Santa überzeugt gewesen sei, dass diese Erzählungen echt seien. Immer wieder wird Manuel Blanco Roma Santa im Zuge des Prozesses untersucht, sowohl psychisch als auch physisch. Sie messen seinen Schädel und tasten seinen Körper ab, um zu sehen, ob es nicht doch irgendwo Hinweise gibt, dass er sich vielleicht in einen Wolf verwandelt hätte. Doch weder Knochenbrüche, Narben oder sonstige Verformungen weisen darauf hin. Auch die Krallen, mit denen Roma Santa angeblich seine Opfer ohne Mordwaffe tötete, sind eigentlich zarte, filigrane Hände. Das bringt aber auch eine weitere Frage auf. Wie kann ein so kleiner und schmächtiger Mann überhaupt seine Opfer überwältigen und ermorden? Handelte er nicht allein? Oder war doch etwas dran an seiner Werwolfsgeschichte? Mögliche Mittäter zieht das Gericht allerdings nicht in Betracht. Am 6. April 1853 wird Manuel Blanco Roma Santa zum Tod durch die Garrotte verurteilt. Einem Mord- und Folterinstrument, bei dem man durch ein Würgeeisen erstickt wird. In Spanien entfacht der Prozess einen großen Diskurs. Kann es wirklich sein, dass ein Mensch gegen seinen Willen böse handelt? Und wenn ja, wie soll man mit solchen Menschen umgehen? Ein französischer Arzt und Spiritist wendet sich deshalb sogar an die spanische Königin Isabel II. Und bittet sie darum, Roma Santa untersuchen zu dürfen. Er ist überzeugt davon, dass er an Lykantrophie, also der Verwandlung in einen Wolf, leidet. Bevor Roma Santa hingerichtet werden soll, will er den Mann untersuchen. Die Königin erlässt deshalb höchstpersönlich am 13. Mai 1854 die Todesstrafe und wandelt sie in eine lebenslange Haft um. Doch laut Übermittlungen kommt der französische Arzt für seine Untersuchung nie nach Alaris. Am 14. Dezember 1863 verstirbt Manuel Blanco Roma Santa im Alter von 54 Jahren im Gefängnis an Magenkrebs. Doch bis heute ist sein Fall für die Wissenschaft und Kriminalistik von hoher Bedeutung. Er bediente sich bewusst an den Mythen, die sich in den ländlichen Gegenden in Spanien erzählt wurden. Den Sacramentecas und den Werwölfen. War das Ganze also nur ein genialer Schachzug, um eine geringere Strafe zu bekommen? Oder war er wirklich besessen? 2012 untersuchten spanische Forensiker und Forscher den Fall erneut. Ein Gerichtsmediziner lässt sogar anhand von Zeichnungen und Übermittlungen eine Rekonstruktion seines Kopfes anfertigen. Sie sind sich mittlerweile sicher, dass Roma Santa ein Psychopath war, der aufgrund einer Persönlichkeitsstörung in völlige Empathielosigkeit gerät. Eine andere Theorie zieht allerdings auch in Betracht, dass Soroma Santa psychoaktive Substanzen zu sich nahm, die in einigen Pilzen und Beeren in Galizien vorkommen. Doch eine genaue Erklärung, was Manuel Blanco Roma Santa zu diesen schrecklichen Taten bewegt hatte, gibt es auch heute nicht genau. Dafür haben seine Morde mittlerweile einen festen Platz in der spanischen Populärkultur. Es gibt Bücher, Dokumentationen und einen Horrorfilm, die die Taten des Werwolfs von Alaris behandeln.